Samanta chakavale soatraga chanto devata sadammang muniraja sa sunanto sagamokadam dhamma savana kalo ayang badanta dhamma savana kalo ayang badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
Ja, wir haben ja gestern über die klassische rechte Rede gesprochen, was eine heilsame Kommunikation ausmacht. Und vielleicht da nochmal ja, ein Punkt, dass wir uns immer wieder auch bewusst machen, dass neben unseren Gedanken das Hauptkarma wahrscheinlich ja, in der Kommunikation eben stattfindet. Und drum auch in der Kommunikation immer wieder auch aufpassen. Ja, sind wir da in unserem Herzen oder sind wir dabei, unsere Ansichten und Meinungen durchzuboxen? Gibt es ja leider viele ja, nicht so schöne Beispiele, die mir, kommt mir jetzt gerade hoch, die man im Fernsehen gut verfolgen kann, wo ja, alles andere als heilsame Kommunikation oft stattfindet, wo ja eine Kommunikation stattfindet, wo man oft das Gefühl hat, da ist was vorbereitet und diese Argumente müssen jetzt ganz einfach an den Mann oder die Frau gebracht werden. Ja. Und da findet oft auch wenig Zuhören statt. Ja, heilsame Kommunikation hat wirklich auch damit zu tun, immer wieder ins eigene Herz zu kommen, auch mit einer gewissen Offenheit natürlich, den anderen wahrzunehmen, den anderen zuzuhören, ist auch so eine hohe Kunst, die ja, oft erst erlernt werden muss. Ich habe, kommt auch gerade hoch, es gibt ja so unterschiedliche Kartensets, das kennt ihr bestimmt auch, wo man so ab und zu sich so eine Karte zieht für den nächsten Monat oder für das Jahr. Ich weiß nicht, habt ihr auch so ein Kartenset zu Hause? Oder gibt es jemanden, der kein Kartenset zu Hause hat? Vielleicht so gefragt. Okay. Na ja, gute Sache. Solltet ihr euch ruhig gönnen. Es kann manchmal sehr inspirierend sein und auch so, machen wir so ein bisschen eine Richtung vorgeben für eine Zeit oder für einen Abschnitt. Manchmal kann man das bei Neumond oder Vollmond auch ziehen, so eine Karte, und dann so mit dieser Karte dann eben auch versuchen, diese Zeit auch zu gestalten und sich darauf auszurichten. Und ich habe eben auch so eine Karte gezogen und für den Juni jetzt die Karte, die Zuhörerin gezogen. Also ist auch interessant. Das ist ein Kartenset, das in Tamera, einer spirituellen Gemeinschaft, entwickelt wurde. Ein ja, ganz tolles Projekt, ein Friedensbiotop, Friedensforschungsprojekt im Süden Portugals. Und es ist entstanden durch einen Steinkreis in Südportugal, den Steinkreis von Évora, der so 6.000, 7.000 Jahre alt ist und aus 96 Steinen besteht. Und die Sabine Lichtenfels, die Mitbegründerin von der Gemeinschaft in Tamera, die hat viel Zeit in diesem Steinkreis verbracht, hat oft tagelang da dort verweilt und auch Nächte da dort verbracht, um die Botschaft der Steine zu hören. Und diese Steine haben eine alte Botschaft, die 6.000, 7.000 Jahre alt ist, ihr vermittelt von einer Zeit, wo tatsächlich auch in Europa noch eine matriarchale Friedenskultur stattgefunden hat. Eine Kultur, an die wir uns im Allgemeinen nicht mehr erinnern können. Wenn wir uns mit Geschichte befassen, ist das ja meistens ein Befassen von Kriegen und Konflikten, die stattgefunden haben. Und, ja, und diese vielleicht vorzivilisierte Zeit, bevor die Zivilisation gekommen ist, die man oft mit was sehr Heilsamen und Fortschrittlichen verbindet. Und da ist eigentlich im Allgemeinen wenig Zugang dazu. Ja, wie auch immer, es wird jetzt immer bekannter, immer mehr Fakten kommen auch zum Vorschein. Zum Beispiel, wir haben ja drüben in der Jurte auch so kleine Figuren, auch so matriarchale, heilige Göttinnenfiguren, die aus dieser Zeit stammen oder sogar noch älter sind und darauf hinweisen, dass da mal auch schon ganz eine andere Zeit vorhanden war. Wie auch immer, sie hat in diesem Steinkreis die Botschaft empfangen, in Südportugal eben diese Friedensgemeinschaft zu gründen und hat auch einen Platz zugewiesen bekommen, ist dann da hingegangen und hat dann, wo sie den Platz an dem Platz war, speziell an einer Quelle, und das ist ja eine heilige Quelle, kann man durchaus auch sagen, eine Friedensquelle, eine, wie wird die genannt, die Quelle? Orakelquelle. Orakelquelle auch, ja, wird die genannt. Also wo auch ein Kontakt möglich ist, der eben mit dieser Wesenheit, mit dieser Energie dieses Ortes verbunden ist. Und als sie an dieser Orakelquelle gestanden ist, dann hat sie innerlich sofort gespürt, ja, das ist der Platz. Sie hatten kein Geld und sie wussten nicht, wie dieser Platz zu kaufen sein soll. Und dann wurde ihr gesagt, bis da und dahin muss das Geld da sein, sonst gibt es da auch andere Interessenten, die dann diesen Ort dann übernehmen würden. Ja, und wie es dann manchmal so ist, dann geschehen Wunder, und innerhalb von kürzester Zeit war dann das Geld vorhanden, sodass sie diesen Ort kaufen konnten. Und ja, und sie hat auch die Anweisung bekommen, an diesem Ort auch einen Steinkreis zu machen, einen Steinkreis, der aus 96 Steinen besteht, wie der Steinkreis von Évora. Und das haben sie dann auch im Laufe der Zeit gemacht. Und dieser Steinkreis hat bestimmte Qualitäten und bestimmte Kräfte und ist gewissen Archetypen auch zugeordnet. Und da ist jetzt vor einem oder zwei Jahren ist da, eben um den Kreis zu schließen, ein Kartenset und ein Buch dazu rausgekommen, zu diesen Steinen und zu diesen Kräften dieser Steine. Und von diesem Kartenset habe ich eine Karte gezogen, und das war eben für Juni, für diese Zeit hier, die Zuhörerin. Ja, manchmal denke ich mir auch, das wäre auch eine schöne Situation, mich in der zu befinden, und teilweise in den Gesprächen ist es auch so, dass ich da auch viel zuhören darf und das auch gerne mache und versuche da auch mit einem offenen Herzen und mit annehmenden Herzen und ohne zu beurteilen, dann so ein Gespräch auch zu führen. Aber dann besteht natürlich so meine Tätigkeit nicht nur aus Zuhören, sondern auch aus was mitteilen, was sagen, was vermitteln, die Lehre, den achtfachen Pfad eben zu erklären. Also, dass das vielleicht auch eine Mischung ist. Es ist gerade so hochgekommen mit der Zuhörerin, dass eine wirklich fruchtsame Kommunikation immer darin besteht, dass nicht nur gesprochen wird, sondern dass auch die Kunst des Zuhörens auch kultiviert wird. Ja. Ja, wir haben dann gestern auch angefangen, nochmal unser eigentliches Thema auch aufzugreifen. Unser eigentliches Thema für dieses Retreat ist ja Aufbruch in ein neues Bewusstsein. Oder man könnte auch sagen, Aufbruch in ein erweitertes Bewusstsein. Und ein erweitertes Bewusstsein hat natürlich auch damit zu tun, dass wir uns auch im Bereich von Kommunikation, von Austausch, von in Kontakt gehen, von in Beziehung gehen, dass wir da auch neue Möglichkeiten auch uns erschließen wollen. Und so ein Ort wie dieser hier ist natürlich eine unglaublich schöne Möglichkeit, eben auch diesbezüglich unser Bewusstsein zu erweitern, unsere Möglichkeiten zu erweitern und auch einmal ganz neue Formen der Kommunikation auch auszuprobieren. Ja, und ich hatte gestern davon gesprochen, dass wir da durchaus auch mal bei uns selbst auch anfangen können, neue vielleicht Zugänge zu schaffen, ja, auch zu uns selbst einen neuen Kontakt, eine neue Beziehung auch einzugehen. Manchen spirituellen Aussagen wird gesagt, dass der ganze spirituelle Weg ein Weg der Beziehungen ist. Also wie wir in Beziehung sind, wie wir im Austausch sind. Und das fängt natürlich immer wieder bei uns selbst an. Und da vielleicht auch immer wieder auch zu untersuchen, wie ist denn meine Beziehung zu mir selbst? Habe ich überhaupt eine Beziehung zu mir selbst? Also das wäre ja so die Anfangsfrage eigentlich. Habe ich wirklich eine Beziehung zu mir selbst? Und wie schaut diese Beziehung zu mir selbst aus? Ist es tatsächlich eine bewusste Beziehung oder ist es sowas Automatisches, was da im Kopf abläuft, wo immer wieder ähnliche Gedankenmuster und Konditionierungen und Glaubenssätze auch ablaufen? Oder versuche ich auch ganz bewusst in eine heilsame Beziehung mit mir selbst zu gehen? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ich hatte gestern davon gesprochen, dass zum Beispiel noch mehr neuen Kontakt, eine neue Beziehung, einen neuen Austausch mit dem eigenen Körper zu entfalten, eine der Möglichkeiten ist, wie wir zu uns selbst eine neue Beziehung aufbauen können. Es scheint etwas Selbstverständliches zu sein. Und dann, wenn man aber so rumfragt, bist du tatsächlich in einem bewussten, konkreten Austausch mit deinem Körper, ist die Antwort eher nein. Ja. Und da denke ich, ist es wichtig, dass wir da auch mehr oder weniger uns daran erinnern, dass wir vielleicht diese Anweisungen, die wir jetzt hier bekommen, oder diese Erinnerungen, mehr ist es ja oft nicht, Erinnerungen, die wir hier bekommen, dass wir versuchen, die vor allem jetzt erst einmal hier auch zu üben. Ja, also das würde ich sehr, sehr empfehlen. Während da mal zu schauen, wie ich mir vielleicht die Körperweisheit vorstelle, ob mir das hilft, das ist ja auch was sehr Individuelles, ob es mir hilft, mir das eher so ein bisschen abstrakt als Weisheit vorzustellen, die jeder Zelle innewohnt oder die vielleicht auch eine gewisse Form hat, oder ob es für mich günstig ist, mir tatsächlich dieses Elementarwesen, wie jetzt in dem Buch Good Morning Henry, wie es da dargestellt ist, mir vielleicht auch so in der Art vorzustellen, so ein bisschen personifizierter das Ganze vorzustellen. Und also mir, wie gesagt, mir tut es gut, wenn ich da mir das ein bisschen konkreter vorstelle. Und dadurch habe ich festgestellt, ist auch eine größere Wertschätzung und eine größere Anerkennung und ein deutlicherer Zugang zu meinem Körper auch da. Und ja, ich habe schon immer wieder auch so das Gefühl, dass so deine innere Stimme auch so sagt, das sind dann so Impulse, das ist auch unterschiedlich, wie wir sowas erleben können. Manche können tatsächlich so, ja, so vielleicht sogar, ja, innere Stimme ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber warum nicht, so hören. Andere haben eher so ein Gefühl oder bei anderen kommen wieder so Impulse hoch oder ja, so Ideen hoch, vielleicht auch Gedanken hoch. Und bei mir ist oft so ein Gefühl da, ja, endlich, so, ja, endlich. Zeit ist geworden, also so, es ist ja mal Zeit geworden, dass du mich auch ganz bewusst wahrnimmst. Ja? Also interessant, dass dann so, und dann auch manchmal so, ist da fast so ein bisschen ein inneres Lächeln, was ich dann so irgendwie so eine Leichtigkeit oder so ein inneres Lächeln, das ich mir einbilde oder das vielleicht auch da ist, es ist ja egal. Also mir tut es auf alle Fälle gut und das möchte ich euch vermitteln, vielleicht euch auch da mal drauf einzulassen oder das mal auszuprobieren. Es sind ja tolle Experimente, die wir auch machen können. Und wenn es für euch sich gut anfühlt und wenn da tatsächlich was in Resonanz geht und in Kontakt geht, ja, auf alle Fälle dann dranbleiben. Auch mit der Seele hatte ich ja gesprochen, auch da ist ein ähnliches Gefühl da. Nach all den Jahren, wo du mich verneint hast, so ungefähr, höre ich fast, wo du mich verneint hast, endlich öffnest du dich wieder für mich. Also, ja, das hat man gestern drüber gesprochen und heute möchte ich weitere Möglichkeiten ansprechen, die wir haben. Vielleicht die erste, die fast naheliegend ist, ist ja eine, vielleicht einen neuen Kontakt, eine neue Kommunikation auch mit Tieren einzugehen. Ja, das sind ja Wesen, die sichtbar an unserer Seite stehen. Es sind ja noch nicht einmal die unsichtbaren Wesen, wo es uns vielleicht schwerer fällt. Oft haben wir so eine Tendenz, nur das, was ich sehe, glaube ich auch. Und dann tun wir uns mit der unsichtbaren Welt ein bisschen schwer. Aber hier jetzt das erste Mal, vielleicht bleiben wir mal bei der sichtbaren Welt, bei den Tieren. Und da können wir natürlich auch wieder untersuchen, wie ist denn mein Kontakt mit den Tieren? Ja. Meine Beziehung zu Tieren. Und da muss man schon sagen, dass wir als Menschen im Allgemeinen ja, so ein bisschen ich möchte fast sagen, so einen zwiespältigen Zugang zu Tieren haben. Ja. Auf der einen Seite, ja, sind Tiere eben so, ja, haben wir das Gefühl, die stehen so ein bisschen unter uns, auch sind für uns da, Nutztiere zum Beispiel, teilweise auch die Haltung, die stören uns auch Tiere. Und teilweise haben wir aber auch einen Zugang zu Tieren, wo die Tiere auch von vorn bis hinten verpäppelt werden. Also wo dann vielleicht so ein überliebevoller Kontakt stattfindet, der dann auch wieder nicht in einer, Gleichwertigkeit vielleicht auch da ist. Und da haben wir schon so, das ist auch immer wichtig, uns das klar zu machen, so ein sehr menschenbezogenes Weltbild auch, mit dem wir durch die Welt gehen, dass wir alles sehr, sehr von unserer Menschenperspektive aus sehen und gestalten und einordnen und gerade auch den Bereich der Tiere so einordnen. Ja. Auch in den Überlieferungen in der buddhistischen Tradition werden die Tiere als eher etwas unter uns Stehendes bezeichnet. Ja, in anderen spirituellen Traditionen, vor allem auch in den indigenen Traditionen, wird es anders gesehen. Ja. Da haben Tiere oft einen sehr, sehr hohen Stellenwert und werden sogar oft als unsere älteren Geschwister bezeichnet. Ältere Geschwister, das heißt ja auch, dass sie uns vielleicht auch etwas voraus haben. Und das ist für uns als Menschen schon etwas, was ein bisschen ungewohnt ist, so zu denken, dass die uns vielleicht was voraus haben. Und gleichzeitig ist es so, wenn man zum Beispiel einmal die Schafe, das ist ja hier ein schönes Betrachtungsobjekt, wenn man da hingeht, also da kann man ja ohne weiteres sagen, die sind ja viel mehr da, wie wir im Allgemeinen da sind. Die sind ja viel mehr im gegenwärtigen Moment. Natürlich haben die auch ihre, ja, ihre Vorlieben und Abneigungen und auch ihre Begehrlichkeiten, das kann man oft so hören, wenn die dann wieder mähen, wenn, ja, oder nicht zufrieden sind, wenn sie irgendwo in einem Gebiet sind, wo vielleicht schon nicht mehr die ganz so feinen Gräser zu finden sind, dann machen sich die auch bemerkbar. Aber oft, und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, und das hat die Tanja auch angeboten, dass sie, hast du das jetzt schon so irgendwo so einen Zettel aufgehängt? Das ist momentan auch nicht das Wetter danach, gell?
Ich weiß nicht, wo ich es unterbringen soll.
Also, weil so eh schon so viel los ist, ja. Ja, vielleicht kommt noch mal so ein kleines Zeitfenster, wo du es dann vielleicht doch auch unterbringen kannst. Ich mal schauen. Das hattest du zumindest vor, eben auch für diejenigen, die Interesse daran haben, dass du mit denen auch bei den Schafen einmal verweilen wolltest. Und das ist wirklich ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Ich habe das selber auch erst erlernen müssen. Ich habe ja früher auch schon hier gelebt und hatte über die Tanja dann die Möglichkeit, tatsächlich auch, sie hat mich auch immer gerufen, wenn sie dann von den Schafen eingehüllt war, und hat mich dann gerufen, ich soll mich dafür auch öffnen, für diese Energie, und dann einfach da zu sein und mit den Schafen zu sein. Und das ist erstaunlich, wie die Schafe in dem Fall einen, ja, ich möchte fast sagen, positiv verführen können, wirklich auch da zu sein. Also ganz im gegenwärtigen Moment zu sein und so diese Schafe können sich auch so gut hingeben. Also wenn man die krault, so ein bisschen unterm Hals krault, dann legen sie die manchmal den Kopf so rein und gehen da auf in diesen Kontakt. Also es ist ganz was Schönes, auch das zu erleben. Also vielleicht entsteht noch diese Möglichkeit. Auf alle Fälle für uns alle, sich das vielleicht auch einmal zu Gemüte führen. Das sind unsere älteren Geschwister. Wie fühlt sich das für mich an? Und dann eben auch Geschwister und nicht, ja, die stehen so unter mir. Ja, der Buddha hat von 31 Bewusstseinsebenen, vielleicht an der Stelle auch mal ganz kurz einzubringen, von 31 Bewusstseinsebenen gesprochen. Und die Tiere, die sind uns ganz, ganz nah. Und wir Menschen, die wir uns als das Zentrum der Schöpfung betrachten im Allgemeinen, wir sind die fünfte Ebene von unten. Also wir sind nicht in der buddhistischen Terminologie, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, und es tut uns vielleicht auch mal ganz gut, uns da einzuordnen, wo wir wirklich sind, fünfte Ebene von unten. Gleichzeitig ist diese Ebene, hat der Buddha gesagt, die geeignetste Ebene, um vollkommen frei zu werden. Also wo man denkt, hä, fünfte Ebene von unten, da müssten doch die Ebenen, die über uns sind, die Deva, ganzen Deva-Bereiche, die Engelbereiche, die Erzengelbereiche, die großen Deva-Bereiche, die himmlischen Götterbereiche, die müssen doch viel, viel leichter Zugang haben zur vollkommenen Freiheit. Aber da hat der Buddha gesagt, in diesen Bereichen ist das Verweilen und das Dasein so angenehm, dass die Notwendigkeit für die Praxis oft entweder gar nicht vorhanden ist oder nur ganz leicht vorhanden ist oder nur an einem Ende von einem langen Zyklus, der zu Ende geht. Da ist ein ganz anderes Zeitempfinden in diesen Bereichen. Und hier in der menschlichen Ebene haben wir eben genügend Dukkha, um uns auf den Weg zu machen. Aber wir haben nicht nur Dukkha, wir haben auch genügend Sukha, um so in einer gewissen Balance zu sein. Also das ist das Besondere an der menschlichen Ebene. Wir haben ja so immer wieder auch Tage, wo vielleicht das Sukha ein bisschen im Vordergrund ist, aber immer wieder auch Momente oder Tage, wo das Dukkha so stark genug ist, dass wir ja, die Dringlichkeit der Praxis oder die Notwendigkeit der Praxis, dass die ganz, ganz stark ist auch. Allgemeinen ist Dukkha immer unser bester Lehrer, auch wenn wir nach dem Retreat nach Hause kommen und total motiviert sind und jetzt werde ich den Rest meines Lebens jeden Tag 2 Stunden meditieren und dann nach einem Monat oder nach 2 Monaten stellt man fest, aus den 2 Stunden oder 2 mit Dreiviertelstunde ist jetzt nur noch 1/3 Stunde geworden und nach 3 Monaten stellt man fest, ja, da ist jetzt noch weniger draus geworden und noch eine längere Zeit merkt man, ja, da ist jetzt gar nicht mehr so viel übrig geblieben, also von dieser Art der Praxis. Und ja, da kann man dann davon ausgehen, dass dann sicher irgendwann Dukkha wieder so deutlich wird, dass dann vielleicht ja, die Notwendigkeit, wieder einen Kurs zu machen, wieder hochkommt oder vielleicht doch die Notwendigkeit, ich muss mich da jetzt wieder mehr dahinter klemmen. Ich kann es nicht einfach so laufen lassen, dass das hochkommt. Also das ist diese menschliche Ebene, in der wir uns befinden. Also auf der einen Seite ganz besonders und auf der anderen Seite, ja, eben 5. Ebene von unten. Es ist ganz gut, uns da auch mal vielleicht entsprechend einzusortieren. Ja, wie findet jetzt so also diese vielleicht neue Offenheit, diese neue Kontakt, diese neue vielleicht auch Kommunikation mit Tieren statt? Also das Allerwichtigste ist, wieder unser Herz zu öffnen. Auch wenn wir miteinander sprechen, ist ja auch die Anweisung zu versuchen, unser Herz zu öffnen, in unser Herz zu kommen und dann eine heile Kommunikation zu pflegen, eine herzbasierte Kommunikation, könnte man auch sagen, zu pflegen. Und bei Tieren ist es natürlich das Gleiche. Da, wenn man Tierkommunikation machen will, und da gibt es inzwischen auch Ausbildungen, Tanja macht gerade eine Ausbildung zur Tierkommunikatorin, und da ist immer die erste Anweisung, in das eigene Herz zu öffnen, erst einmal ins eigene Herz zu gehen und dann eine herzbasierte Kommunikation auch zu machen. Vielleicht auch mal zu lernen und zu üben, mit dem Herzen zu sprechen und vor allem mit dem Herzen zuzuhören. Ja. Es ist etwas, wo vielleicht für uns auch ein bisschen ungewohnt ist, mit dem Herzen zuhören. Ich höre doch mit den Ohren zu und verarbeite das über meinen Verstand. Und jetzt auf einmal mit dem Herzen zuhören. Also mit dem Herzen zuhören bedeutet natürlich viel mehr, noch ins Spüren auch wieder zu kommen. Und auch da kann es sein, dass tatsächlich gewisse Botschaften auch kommen können, dass gewisse vielleicht Gedanken hochkommen, dass gewisse Impulse hochkommen. Aber es kann auch sein, dass nur, in Anführungszeichen, nur Gefühle damit verbunden sind. Gefühle, wo man sich sehr, sehr verbunden fühlt, wo eine tiefe vielleicht Liebe oder ein Wohlfühlen auch stattfindet oder Gefühle, wo es eben vielleicht auch ein bisschen anders ist. Ja. Ja, und wir haben da schon ein paar wirklich ganz, ganz beeindruckende Erlebnisse gehabt. Zum Beispiel da, wo wir jetzt wohnen, in Türkenfeld, da war mein Bruder eines Tages gekommen und hat gesagt, seine Lieblingsrose, seine Duftrose, da sind Maulwurfhäufen in der Nähe, was soll man damit machen? Ja, er hatte Angst um seine Lieblingsrose. Also er ist ein Rosenliebhaber, überhaupt ein Pflanzenliebhaber und pflegt und hegt die Pflanzen ja täglich eigentlich. Und dann war eben auch gewisse Bedenken da, Mensch, die Wühlmäuse, die könnten der Rose gefährlich werden. Dann hast du da reingespürt und reingehorcht und versucht eben in Kontakt zu kommen mit den Wühlmäusen. Und das fand ich schon auch beeindruckend, wie du dann mit den Wühlmäusen denen vermittelt hast, dass das jetzt nicht der geeignete Ort ist zum Verweilen und sich auch zu ernähren, sondern dass im Garten schon auch Bereiche gibt, wo sie gut sein können und wo sie vielleicht wieder ihren Platz auch finden können. Und was da interessant war, die hatten so ein bisschen im Garten ihren Platz und das war uns gar nicht so bewusst. Und dann war die Garage, war das Dach kaputt und es musste neu gedeckt werden. Und für diese Maßnahme kam eben auch ein schwereres Fahrzeug mit einem Kran drauf und ist da in den Garten gefahren und hat den Boden in dem Bereich verdichtet. Und das war uns gar nicht so bewusst, wo normalerweise die Wühlmäuse eben so ein bisschen ihr Zuhause gehabt haben. Und es ist dann wieder hochgekommen, eben dieser Aspekt. Ja, da konnten wir ja nicht mehr sein, da ist eben, das habt ihr uns ja ein bisschen vertrieben. Also so, ihr habt uns den Ort genommen, ja. Und da eben auch immer wieder zu schauen. Also wir sind ja, wie gesagt, so menschenbezogen und wo wir hinkommen und da sind wir und da nehmen wir keine Rücksicht. Und oft sind ja die Tiere, die an diesem Ort sind, ja, die leben ja da schon oft viel, viel länger und das ist ja oft ihr Ort und wir kommen und zack, jetzt hoppla, hoppla, jetzt komme ich. Und jetzt machen wir da, jetzt bauen wir da das Haus. Egal, ob da die Tiere schon, ja, was für Tiere auch immer, da vielleicht schon seit langer Zeit ihren Lebensbereich hatten. Und in der heutigen Zeit verlieren die Tiere ja immer mehr an Lebensraum, auch die Wildtiere durch diese industrialisierte Landwirtschaft, die müssen sich ja immer weiter zurückziehen. Und diese Lebensräume, die in meiner Kindheit ja noch da waren, die gibt es ja fast nicht mehr. In meiner Kindheit, ich habe noch die Zeit erlebt, bevor die Flurbereinigung, also allein das Wort Flurbereinigung, bevor das stattgefunden hat. Klar war es von der Bewirtschaftung, wir hatten auch einen kleinen Bauernhof, von der Bewirtschaftung her war es nicht so einfach oder man konnte nicht so effektiv die Landschaft bewirtschaften. Ja. Und wir hatten halt ein paar kleine Wiesen, ein paar kleine Äcker, wir hatten einen kleinen Torfstich, wir hatten ein kleines Stück Wald, also so, das war halt so ein kleines Güterl ausgemacht hat, wo man eben mehr oder weniger auch sich selbst versorgt hat. Also so in der Zeit bin ich noch aufgewachsen, da wo wir auch das Getreide dann zum Müller gebracht haben und der hat es dann gemahlen und dem Bäcker gegeben und dann musste man nur das Backen des Brotes bezahlen und das war natürlich dadurch sehr günstig. Also noch Kreisläufe, die in der guten alten Zeit, die lange zurückliegen. Ja, auf alle Fälle, nochmal zurück zu diesem Beispiel, haben sich die Wühlmäuse tatsächlich da jetzt wieder wegbewegt und haben andere Bereiche im Garten aufgesucht, wo sie sein können. Und dieser Bereich ist eben jetzt beschützt. Die Rose, die Duftrose, die ist jetzt nicht mehr gefährdet. Wobei momentan ist es auch, muss man nochmal schauen, es schaut gar nicht so ganz so gut aus. Ja, überhaupt einmal vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn ihr einen Garten habt, in eurem Garten nicht nur mit den Tieren, die da leben, nochmal in einen neuen Kontakt zu gehen, sondern überhaupt mit den Pflanzen, mit den Bäumen, mit den Sträuchern, mit den Blumen so in einen neuen Kontakt zu gehen und einmal auch zu hören. Sind da Botschaften auch da, die vielleicht gehört werden wollen? Und ich finde das eine total schöne Möglichkeit, auch nochmal unsere Umwelt, und auf eine neue Art und Weise in Beziehung zu gehen, auf eine neue Art und Weise in Kontakt zu gehen. Hier war zum Beispiel etwas, wo die Christine uns angerufen hat und da waren in der Doppelkutte waren Ameisen und war irgendwie ein Ameisenbefall in der Doppelkutte. Und dann ist natürlich auch so ein bisschen die Tendenz von uns Menschen da müssen wir jetzt was unternehmen, die müssen da weg. Klar hat es natürlich auch eine Ursache gehabt. Da war an einer Dusche, glaube ich, da war irgendwie was nicht ganz okay. Da war Feuchtigkeit entstanden und dadurch haben sich die Ameisen angezogen gefühlt, auch da zu sein. Also auch eben ein Hinweisgeber. Mensch, da ist ein Bereich, da ist feucht. Also das ist die Botschaft gewesen eigentlich der Ameisen. Und dann aber auch mit den Ameisen in Kontakt zu gehen und ihnen zu vermitteln, dass das jetzt, wo es trockengelegt worden ist, dass das nicht jetzt ihr Bereich ist, wo sie sich aufhalten sollen, sondern dass es da einen anderen Bereich gibt. Und interessanterweise hat es total funktioniert hier. Also das ist erstaunlich, was da möglich ist. Kommt gerade nochmal wieder in Erinnerung. Tamera, von dem ich gesprochen habe, und die machen da ja unglaubliche Forschungsarbeit auch im Bezug der Tierkommunikation. Die haben zum Beispiel mit Ratten, am Anfang waren in verschiedenen Gebäuden, die auf dem Land waren, waren eben viele Ratten vorhanden und dann sind die mit den Ratten in Kontakt gegangen. Und nicht jetzt, wenn wir irgendwas auslegen, dass die Ratten dann getötet werden, also das kam ja überhaupt in so einem Friedensprojekt, kommt sowas ja überhaupt nicht in Frage, das ist ja klar. Aber eben dann auch mit den Ratten in Kontakt zu gehen und ihnen zu sagen, da ist ein Bereich, und die haben dann wirklich ein altes, so ein bisschen verfallenes Gebäude den Ratten zugewiesen und denen Ratten dann vermittelt, da könnt ihr sein, das ist euer Bereich und geht dahin. Und interessanterweise, die Ratten sind da tatsächlich hingegangen und haben die anderen Bereiche verlassen. Noch beeindruckender fast, das sind auch Wildschweine auf dem Gelände. Und das ist also sehr beeindruckend, weil wir denken ja alle, Wildschweine ist ja höchste Gefahr. Also gerade ein Wildschwein, wenn es Junge hat, das ist ja, da muss man ja, da gehen ja alle Warnlampen an. In Tamera ist es nicht so unüblich, dass man irgendwo des Weges geht und dann kommen Muttersau mit ihren Kleinen, kommt des Weges und geht da bei einem vorbei und ohne groß auf einen zu achten. Also so, weil eben so eine friedliche Atmosphäre in diesem Heilbiotop, so wird es auch genannt ist. Und dann war es eben auch so, die Wildschweine sind gekommen und dann ist natürlich sofort auch, wir müssen aufpassen auf unseren Garten. Also, und da waren tatsächlich unterschiedliche Verhaltensweisen da. Die einen haben angefangen, einen Zaun um einen Teil vom Garten zu machen. Und eine Frau hat angefangen, mit den Wildschweinen zu kommunizieren, also sich für die Wildschweine zu öffnen und mit ihnen in Kontakt zu gehen. Und das erste Ergebnis war, dass sie tatsächlich ihren Bereich vollkommen in Ruhe gelassen haben. Wo sie gearbeitet hat, das hat sie ihnen vermittelt, dass sie da bitte aufpassen sollen. Und dann ist sie aber noch einen Schritt weiter gegangen. Sie hatte dann ein Stück Land, wo sie Kräuter anbauen wollte. Also es war der Kräuterbereich, für den sie zuständig war, wo sie Kräuter anbauen wollte. Und das war halt eine normale Wiese. Und sie hat dann die Wildschweine gebeten, sie dabei zu unterstützen, dieses Stück Land vorzubereiten, damit sie die Kräuter da pflanzen kann. Und sie hat es fotografiert, sonst würde man sowas ja gar nicht glauben wollen. Man würde das denken, es ist ein bisschen eine Fantasiegeschichte. Sie hat dann ein Stück Land ausgesteckt und da so Schnur oder so ein Band gemacht. Und dann hat sie die Wildschweine gebeten, dieses Stück Land umzupflügen. Und Wildschweine sind gut im Umpflügen. Also wenn wo Wildschweine sind, das kann man sehr schnell und sehr deutlich erkennen. Auf alle Fälle sind in der ersten Woche haben die Wildschweine das schon so weit bearbeitet gehabt und genau den Bereich, den sie ihnen angewiesen hat, sodass schon von der Grasnarbe nichts mehr da war. Also das war schon verändert. Zweite, dritte Woche sind sie tiefer und tiefer gegangen und haben eben das noch in der Tiefe auch bearbeitet und umgegraben, sodass nach beinahe 3-4 Wochen war dieses Stück Land fast so weit vorbereitet, dass sie da nur noch pflanzen musste. Also es hört sich jetzt wie ein Wunder an, aber das zeigt eben, vielleicht auch, was durch eine neue Haltung, was durch eine neue Beziehung gehen, durch einen neuen Austausch, durch eine neue Kommunikation, was möglich wäre, ja, wenn wir uns für diese Bereiche öffnen. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir hier auch üben können. Das ist ein Beispiel. Und dann haben wir hier natürlich auch nicht nur den ganzen Tierbereich, sondern wir haben ja hier auch den ganzen Pflanzenbereich, für den wir uns neu öffnen können. Und da, glaube ich, habt ihr ja schon angefangen bei mit der Tanja vor allem auch, dass ihr euch auch für Bäume geöffnet habt, versucht habt, in einen neuen Kontakt zu gehen. Also zumindest die eine Gruppe hat das gemacht. Und dann auch, ja, auch mit nicht nur Pflanzen in Kontakt zu gehen, sondern auch mit Landschaftssituationen in Kontakt, neuen Kontakt aufzubauen und mal so dieses ganze Quellgebiet neu zu erleben und in Beziehung zu gehen, den Bach, mit einem Bach in Kontakt zu gehen, mit einem Bach zu kommunizieren. Also ich finde, das ist eine der allerschönsten Möglichkeiten, die wir haben, wie wir mit der Natur in einen neuen Kontakt gehen können. Und da vor allem einfach einmal an einen Bach hinsetzen und dem Bach lauschen. Und für mich ist das neben dem Regenbogen, das ist auch so Naturschauspiel oder Natursituation, ist der Bach eigentlich meine Lieblingsnatursituation, weil eben sowas Freudiges damit verbunden ist, sowas Leichtes, sowas Heiteres damit verbunden ist. Und wenn man an so einem Bach sitzt und dieses Plätschern hört und dann dieses Wasser, dieses klare Wasser, das ja hier auch zu sehen ist, auch hört und dann sich ganz dafür öffnet und sich davon verzaubern lässt, dann kann man tatsächlich in eine ganz andere Welt auch kommen, in ein anderes Bewusstsein auch kommen. Ja. Ich fand auch das total schön, wo wir uns zu dem Erdgöttinnenplatz begeben haben und uns für diesen Ort auch geöffnet haben und den, denke ich, nochmal neu wahrgenommen haben. Und ja, auch ein unglaublicher Kraftort. Und da vielleicht auch einmal sich für eine Welt öffnen, die wir vielleicht erahnen, aber die uns vielleicht, ja, die uns, wo wir vielleicht nicht so darauf hingewiesen wären, dass die uns auch zugänglich wäre. Das ist auf der einen Seite die Elementarwelt und dann noch vielleicht ein bisschen ausgedehnter die Deva-Welt, der ganze Deva-Bereich. Ja. Und das können wir hier, denke ich, auch gut üben, dass wir uns für diese verschiedenen Bereiche auch öffnen. Die Elementarwelt, da gibt es auch inzwischen einiges an Literatur. Auch diese Frau, die mit dem Körperelementarwesen Kontakt hat, diese Tanis Halliwell. Ja, die hat auch mit Elementarwesen intensiven Kontakt. Sie hat auch immer wieder Reisen auch angeboten nach Irland, wo die Elementarwesen noch einfacher zu finden sind, wo der Zugang noch einfacher ist in Irland, Schottland teilweise auch. Hier bei uns gibt es nicht mehr so viele Orte, wo dieser Zugang möglich ist. Ich denke, hier in der Metta Vihara ist so ein Ort, wo dieser Zugang noch möglich ist. Der Crombie ist auch vielleicht einer der bekannten spirituellen Lehrer, der dabei war, als das erste große spirituelle Projekt in Europa gegründet worden ist. Das war Findhorn. Habt ihr bestimmt schon davon gehört, von Findhorn? Noch nichts gehört? Von Findhorn noch nichts gehört? Ja, unbedingt. War das erste große Gemeinschaft auch. In den 60er Jahren wurde eine Frau und Eileen und Peter Caddy, sie hat Botschaften empfangen und hat sich auf diese Botschaften, auf diese innere Führung eingelassen. Und sie sind dann nach Nordwesten von Schottland geführt worden und sollten da eine Gemeinschaft aufbauen, in einem eher unwirklichen Stück Land und sollten da vor allem Selbstversorgung machen, Gemüse anbauen. Und sie haben sich natürlich da schon auch gefragt, ja, warum gerade hier, wo es so unwirklich ist und wo man nicht gerade ein Projekt gründet, wo mit Gemüseanbau in Verbindung gebracht wird. Aber sie waren so, das war so tief, was sie da erfahren haben, was sie da innerlich gehört haben. Die Anweisungen waren so klar und deutlich, dass sie das dann gemacht haben und umgesetzt haben. Und Findhorn ist vor allem dadurch bekannt geworden, dass die da unglaubliche Gemüseernten hatten. Also ohne, dass sie jetzt irgendwelche Kunstdünger oder irgendwas verwendet hätten oder besonders viel Dünger überhaupt verwendet hätten, sondern sie haben dadurch diese großen Gemüseernten erfahren, weil sie eben mit den Erdelementarwesen und mit den Devas zusammengearbeitet haben. Und diese Devas, die Erdelementarwesen, ihnen dabei geholfen haben, dass eben die Kohlköpfe, also tatsächlich solche Größen erreicht haben, Salatköpfe groß geworden sind und alles vom Feinsten war natürlich, äußerst gesunde Nahrung war. Hier kriegen wir auch ein bisschen einen Eindruck davon, wie so ein schöner Garten ausschauen kann, so ein Gemüsegarten, wenn man ihm die entsprechende Wertschätzung und Zuneigung entgegenbringt und dass das hier ja auch total gut wächst. Leider ist es hier auf 1000 Meter Höhe und man kann erst in einer bestimmten Zeit anfangen, die Dinge auch draußen zu pflanzen. Aber auch da wäre es vielleicht auch einmal ein Experiment wert, mal zu schauen, wie kann man die Saison vielleicht auch ein bisschen ausdehnen. Also eben auch zu versuchen, mit den Elementarwesen, die ja hier auch vorhanden sind, mehr noch in Kontakt zu gehen und vielleicht auch da zu hören, was gibt es da für Anweisungen. Für mich war es hier besonders beeindruckend, diesen Duckerplatz, den wir letzte Woche ja eingeweiht haben, den nochmal, bevor er auch mit den Figuren bestückt wurde, den nochmal wahrzunehmen und auch an dem Tag, nachdem wir da diese Feierlichkeit hatten, und dann ist mir nochmal so bewusst geworden, wie perfekt dieser Ort vorbereitet war. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen war, dass dieser Ort, also man könnte so einen Ort nicht perfekt, finde ich, nicht perfekter gestalten, mit diesen moosbewachsenen Baumstümpfen, mit diesen Höhlen, wo teilweise waren, mit den Wurzeln, die gewisse Formationen hatten. Ja. Also wir mussten ja bloß ein bisschen wegräumen. Es war ja alles schon total vorbereitet und fertig gestaltet. Und dann eben vielleicht einmal diesen Schritt auch zu machen. Ja, vielleicht waren da Wesen am Werk, Elementarwesen am Werk, die vielleicht sogar gewusst haben, was wir da oder uns eingeladen haben oder uns sogar gerufen haben, für einen wichtigen Teil von dem Prozess, den wir hier machen. Ja. Also ich hatte tatsächlich dieses Gefühl, also wo ich auf, das hatte ich nicht vorbereitet für den Kurs, wo mir der Gedanke gekommen ist, für Duggar einen würdigen Platz zu schaffen, in Anführungszeichen zu schaffen, eher zu finden. Ja. Und dann war sofort dieser Ort da. Und dann sind mir die Tränen gekommen, weil ich mir gedacht habe, hey, wie perfekt ist denn das? Wie perfekt ist denn dieser Ort für das, was wir da vorhaben? Ja. Also da, wo ich mal gedacht habe, wer hat denn das alles vorbereitet? Und das ist so ein schöner Gedanke und so ein berührender Gedanke auch, da wo ich merke, da geht mein Bewusstsein nochmal total auf. Und vielleicht an dem Ort noch eine kleine Geschichte auch zu den Devas, auch, die ich ja jeden Tag auch einlade, zum Vortrag und hier zu sein und mit uns die Zeit zu verbringen. Da war mal eine Frau, jüngere Frau, die sehr hellsichtige Fähigkeiten auch hat. Die war hier mal für einen Retreat auch, das ist schon viele Jahre her. Die war damals noch Mönch und sie kam eines Tages zu mir und hat zu mir gesagt, du, die Devas sind hier ganz traurig. Und ich war richtig, das hat mich wirklich fast ins Herz gestochen. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ich lade doch die Devas jeden Tag ein oder versuche doch ganz offen dafür zu sein und eben durch das Einladen meine Anerkennung und Wertschätzung auch zum Ausdruck zu bringen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie da vielleicht noch ein bisschen mehr Botschaft empfangen könnte oder was zu tun wäre. Und sie hat mir dann am nächsten Tag gesagt, ein ganz wichtiger Teil der Arbeit hier oder überhaupt von der bewusstseinserweiternden Arbeit besteht darin, über diese Welt wieder zu sprechen. Diese Welt wieder sozusagen zugänglicher zu machen, dass das wieder normaler wird. Und auch hier an so einem Ort, wo man denkt, ja klar sind hier überall Devas, das kann ich doch spüren. Also ich brauche ja bloß da in den Bereich hochgehen oder ich brauche bloß in den Garten gehen oder ich brauche in den Quellbereich gehen. Ich kann es doch überall spüren, die Devas. Ja. Und dann aber auch das einmal auszusprechen. Und sodass in unserem Bewusstsein für diesen Bereich eine Normalität wieder entsteht. Und da nicht zu denken, ja, das ist jetzt ein esoterischer Schnickschnack, der hier vermittelt wird, sondern eben auch uns auch bewusst zu machen, dass die Lehrreden vom Buddha sind voll von Begegnungen, die der Buddha oder seine Schüler mit Devas hatten auch. Allen voran der Mahamoggallana, der ja auch immer wieder erwähnt wird und ganz besondere Fähigkeiten hatte, nicht nur mit den Erddevas in Kontakt zu gehen, sondern auch mit den höchsten Götterwelten in Kontakt zu sein. Und da gibt es auch total schöne und interessante Geschichten in der Überlieferung, wo eben auch zu der damaligen Zeit doch zum Beispiel die Mönche eben nicht mit einer heilsamen Gesinnung in die Natur gegangen sind, sondern eben so ich-bezogen da reingegangen sind. Die Anweisung vom Buddha war, in den Sommermonaten, wo es viel regnet in Indien, in der Zeit nicht herumzuwandern, also nicht das Wandermönchtum zu pflegen, sondern an einem Ort zu bleiben. Ja, und die Mönche, so eine Gruppe von Mönchen, hatte einen schönen Hain entdeckt und die sind eben dann da hinmarschiert an diesen Ort. Ja, und die Devas, so die Überlieferung, die Devas haben das mitbekommen, dass da eine sehr laute und sich unterhaltende und so ein bisschen wilde Mönch oder Gruppe von Menschen da kommt. Und sie haben sich gedacht, nö, also das passt uns jetzt nicht, dass die da einfach so bei uns da so eindringen und den Platz so in Besitz nehmen. Wir werden da jetzt einmal ein bisschen was veranstalten, sodass die Reis ausnehmen. Also und sie fahren dann, und das ist dann teilweise sogar beschrieben, sie fahren dann wirklich alles auf, was in ihrer Macht steht und die Mönche nehmen Reis aus. Ja. So wie bei den Bremer Stadtmusikanten. Die Mönche nehmen Reis aus und gehen wieder zum Buddha zurück und suchen den Buddha auf und berichten ihm davon und sagen, ja, das ist so ein schöner Hain, aber also das war furchtbar da, so eine furchtbare Energie. Also man konnte da nicht verweilen. Also, ja. Und daraufhin hat der Buddha die liebende Güte-Lehrrede gelehrt. Er hat ihnen die liebende Güte-Lehrrede an die Hand gegeben, hat die formuliert, hat ihnen die an die Hand gegeben und hat ihnen gesagt, so sollen sie unterwegs sein, das sollen sie rezitieren und das sollen sie üben. Ja. Wem klar geworden, dass der Frieden des Herzens Sinn und Zweck seines Lebens ist, der bemühe sich um folgende Gesinnung. So fängt die liebende Güte-Lehrrede an. Der bemühe sich um folgende Gesinnung. Und da wird jetzt halt aufgezählt, wie diese Gesinnung eben auszusehen hat. Und klar, ja, man kann sich die weitere Geschichte ja dann auch vorstellen. Sie sind dann mit dieser Gesinnung, haben sie ihr Herz geschult, ihr Herz weit gemacht und sind dann mit diesem offenen, liebevollen Herz dann wieder dahin gegangen. Und die Devas haben schon von Weitem erkannt, da hat sich was verändert. Das sind nicht mehr diese wilden Mönche oder diese wilden Menschen, die da hier Besitz ergreifen wollen, sondern da kommt ganz, ganz viel Wohlwollen, ganz, ganz viel Liebe rüber. Ja, und wir werden die entsprechend empfangen. Und die Devas haben dann diesen Übenden einen Aufenthalt auch ermöglicht, wo sie 3 Monate eine ja, sozusagen konfliktfreie, eine störungsfreie Zeit erleben konnten und tief in die Meditation auch gegangen sind. Also vielleicht auch ganz eine schöne Geschichte, ich erzähle dir immer gern, weil es eben auch mit der liebenden Güte-Lehrrede zu tun hat. Die hängt unten übrigens in einer der vielen Übersetzungen, die es gibt, hängt die unten vor der Eingangstür, hat der Dieter schön mit schöner Schrift da niedergeschrieben. Ja, wir können hier auch uns vielleicht für diese Welten öffnen und versuchen da eben neuen Kontakt, neue Beziehung, neue Kommunikation auch zu machen. Ich habe so manchmal das Gefühl, da ist auch eine ganz große Deva hier am Wirken, die dieses ganze Gebiet hier umspannt. Manchmal habe ich so das Gefühl, also früher, wo ich da noch mehr unterwegs war, habe ich immer das Gefühl gehabt, dieses Energiefeld, dieses heile, lichte Energiefeld fängt, wenn man den Weg kommt, und dann fängt rechts der Wald an. Da hatte ich immer das Gefühl, da ist die erste sozusagen Schwelle, wo auf einmal eine andere Energie da ist. Da war ja viele Jahre, war da auch ein geschnitzter Buddha gestanden, von wo ich einmal geschnitzt habe, wo auch eine tolle Geschichte dazu ist, aber und da habe ich immer das Gefühl, in dem Moment, wo rechts der Wald anfängt, auf einmal verändert sich die Energie auch ein bisschen. Und dann kommt man weiter, kommt dann in dieses Gebiet runter, wo dann der Quellbereich ist und dann da in dem ganzen Quellbereich und Bachbereich, da ist dann nochmal eine nächste Phase, wo man nochmal in einen feinstofflicheren Bereich auch kommt. Und das kann man spüren und manchmal, und das ist vielleicht auch, wie eine Kommunikation auch da stattfindet, sich ruhig auch in dem Bereich auch einmal länger aufzuhalten und einmal zu schauen, ob irgendwelche Impulse hochkommen oder irgendwelche Gedanken hochkommen, die vielleicht sonst normalerweise nicht so üblich sind in unserem Geist. Und da vielleicht auch sich einmal mit dem Bücherl hinsetzen und vielleicht auch dies oder jenes, dann, was da an Gedanken und Impulsen hochkommt, aufschreiben. Oder einfach reinzuspüren und zu sagen, oh, da geht mein Herz total auf. Also ich habe da das Gefühl, dass ich da total verschmelze, dass da tatsächlich ein Austausch stattfindet, ein gegenseitiges Beschenken stattfindet. Ich öffne mein Herz und beschenke diesen Ort und mache mich offen und empfänglich und empfange die Botschaften oder die Energie dieses Ortes. Und das ist ein Heil, da wird in manchen Traditionen von einem heiligen Austausch gesprochen, von einer heiligen Kommunion, könnte man auch sagen. Das ist auch etwas, was ja uns aus der christlichen Tradition auch bekannt ist, diese heilige Kommunion, wo eigentlich ein wunderbares Sakrament ist. Also ich habe ja, als Kind wird es dann irgendwie, denkt man mal jetzt, hoffentlich ist die Kirche bald vorbei. Aber wenn man da mal bewusst reingeht und das hört, was da in dem zentralen Element der Heiligen Messe, was da stattfindet, also wo vorbereitet wird, wo man sich vorbereitet, sozusagen den Leib Christi zu empfangen, also sich ganz auf dieses Energiefeld Jesus auszurichten und dann in Form von einer Oblate so sich mit diesem Energiefeld zu verbinden, also diese heile Kommunion auch einzugehen und dann mit diesem Energiefeld, mit diesem personifizierten Energiefeld von Jesus zu verschmelzen. Das ist eine wunderbare, wunderbare Art und Weise, wie wir unser Bewusstsein erweitern können. Es ist was ich als die Anusati-Praxis in manchen Kursen auch schon gelehrt habe, wo ich eben auch ja, vor allem auch natürlich einen Zugang zum Buddha auch erwähnt habe oder erklärt habe oder einen Zugang zur Kuan Yin-Figur, die hier rechts steht, wo ich allerdings gar nicht ganz genau weiß, was die in der Hand hat. Es schaut so wie eine Vase aus, wie vielleicht Blumen in der Vase oder wie so eine Fackel in der rechten Hand. Ich kann es gar nicht so genau. Vielleicht weiß jemand, was die Symbolik da ist. Ja. Auf alle Fälle ist Kuan Yin so wie Tara. Kuan Yin wird manchmal auch so dargestellt, dass sie eine Vase hat in ihrer Hand und die Vase des Mitgefühls mit der Milch des Mitgefühls über die Erde ausgießt. Gießt, ja. Könnte vielleicht auch. Ja, vielleicht. Ja. Ja, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Ich hätte da so eine schöne Geschichte, einige von euch kennen es ja, wo ich in einen tiefen Kontakt mit der Kuan Yin gekommen bin. Ja. In einem Aufenthalt in Kanada und wo ich dann einen Ort in Ordnung gebracht habe, gesäubert habe, ähnlich wie wir es hier oben gemacht haben, gesäubert habe. Und dann war da Kuan Yin-Statue gestanden und ich habe meine ganze Ehrerbietung da, mein ganzes Wohlwollen da reingebracht. So wie wir es da oben gemacht haben, wo wir diesen Ort nochmal gesäubert haben. Und dadurch, glaube ich, ist der Ort noch kraftvoller geworden. Und wenn man jetzt da hochgeht und sich dafür öffnet und empfänglich macht, dann kann man die Kraft dieses Ortes wirklich in sich aufnehmen. Und je mehr man die Kraft dieses Ortes in sich aufnimmt, desto mehr kann man natürlich die Kraft, die man dann in sich im Herzen spürt, wieder aussenden. Und so findet kann eine heilige Kommunion, ein heiliger Austausch auch an so einem Ort stattfinden. Also es kann überall stattfinden. Ja. Und das ist was sehr, sehr Bereicherndes. Versucht es vielleicht auch, wenn ihr so hier gerade in dem Bereich von der Metta Vihara unterwegs seid oder an speziellen Bäumen seid oder an Plätzen seid, wo ihr die Devas besonders gut wahrnehmen könnt oder wo ihr euch ganz einfach sehr, sehr wohl fühlt. Versucht in so einen heiligen Austausch zu kommen, in eine heilige Kommunion zu kommen. Eine bewusstseinserweiternde Kommunion. Okay, wir brauchen jetzt gar nicht mehr kurz innehalten, weil es ist 12:30 und der Gong wird gleich gehen. Und ja, können es vielleicht beim Mittagessen dann nachwirken lassen. Ich wünsche euch allen einen guten Appetit.